Also für mich ist es tatsächlich so ein Strukturwandel ist ja sozusagen so ein eigentlich ein euphemistischer Ausdruck, also was sehr, sehr positiv dargestellt wird. Und das, ich weiß, ich diskutiere regelmäßig mit Dortmund-Fans über diese Frage, die halt sagen, nein, das ist überhaupt nicht so, aber das stimmt. Also in den 90er Jahren stellt sich der Verein Borussia Dortmund anders dar als Gelsenkirchen. Und deshalb kann Gelsenkirchen auch so stark auf dieses Bergbau-Image bauen. Und ich fange damit an, weil ich das auch am besten kenne, habe ich mit diesem Fall FC Schalke 04 angefangen. Und das Ziel dieses Projektes ist allerdings eben ein deutsch-französischer Vergleich und das auch ein bisschen mit Lens zu machen, was sozusagen das französische Pendant von Gelsenkirchen ist.
Anhand des Fußballs kann man fast alles erklären. Viele, viele Themen sind aber noch gar nicht erforscht. Zum einen, weil der Fußball erst seit gut 30 Jahren überhaupt mehr in den Fokus der Wissenschaft gerückt ist. Und zum anderen, weil HistorikerInnen mit solchen Themen immer noch einen schwierigen Stand haben. Dabei wäre es vermutlich ein ganz guter Zugang für die Wissenschaft, ihre Arbeit zu vermitteln. Fußball interessiert die Masse. Und warum soll der Mensch einen weiteren trockenen Text zum Strukturwandel lesen, wenn er oder sie sich das Thema mit Fußball erarbeiten könnte? Wie viel in diesem Thema steckt, merkt man, wenn man mal überlegt, wo hat es Strukturwandel überhaupt gegeben? Und hat es den nicht in irgendeiner Form überall gegeben? Der ostdeutsche Wandel nach dem Zerfall der DDR ist ein anderer, wie zum Beispiel im Ruhr- oder Saargebiet. Wie verlief das Thema im Norden Englands oder eben in Frankreich, Luxemburg oder Belgien? In dieser Folge nähern wir uns dem Thema und dem Umgang damit am Beispiel des FC Schalke 04. Meine heutige Gästin Julia Wambach hat ihren Master of Arts in Geschichte und Romanistik an der Ruhr-Universität Bochum gemacht. Sie arbeitete unter anderem als Forscherin in der Abteilung Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Seit neuestem ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Koordinatorin der Nachwuchsförderung am ZZF in Potsdam. Ich habe gelesen, 2006 hast du den Bachelor of Arts gemacht.
Ja.
Und da steht in Klammern hinten dann deutsch-französischer Doppelabschluss, Geschichte und Romanistik, Französisch. Bezieht sich das Französisch nur auf Romanistik oder auch auf die Geschichte?
Also erstmal bezieht sich das nur auf Romanistik, weil Romanistik sozusagen Französisch, Italienisch und Spanisch sein kann. Und ich habe halt Französisch gemacht. Aber in meinem Geschichtsstudium habe ich auch immer den Frankreich-Bezug gehabt. Also ich habe auch immer deutsch-französische Geschichte studiert.
Ah, okay. Ist das der Grund, warum du auch in Frankreich an der Universität warst?
Ja, das war so ein Doppelstudiengang. Da hat man angefangen, habe ich ein Jahr in Bochum gemacht und dann war ich anderthalb Jahre in Frankreich, in Tours, das liegt an der Loire. Also die Leute, die so die Fahrradtouren Schlösser der Loire machen, die wissen, wo das ist, Tours. Genau. Und dann das letzte Semester noch in Bochum und dann hat man so einen Doppelabschluss bekommen, einen deutschen Bachelor und eine französische Licence.
2009 hast du deinen Master of Arts gemacht, dann auch entsprechend in Geschichte und Romanistik.
Genau. Nur in Bochum allerdings tatsächlich. Da gab es noch nicht so einen deutsch-französischen Studiengang im Masterprogramm.
Okay. Dann bist du 2017, wenn ich das richtig sehe, nach Kalifornien gegangen.
2017 habe ich abgeschlossen. Ich bin 2012 in die USA gegangen und war da an der Uni in Berkeley und habe da promoviert, genau. Und 2017 ist der Abschluss.
Ja, aber es ist spannend, dass man nach Amerika fliegt und dann dort die späte moderne europäische Geschichte zu studieren.
Ja.
Würde sich das nicht in Europa mehr anbieten?
Das war natürlich totaler Zufall, dass ich da gelandet bin. Mein Doktorvater hat eine Professur dort bekommen und ich stand dann vor der tollen Wahl, sozusagen hier zu bleiben oder mitzugehen und habe dann gedacht, oh, ich gehe mit, so eine Chance gibt es bestimmt nicht nochmal. Und es war unheimlich schön. Und das Tolle daran ist, wenn man europäische Geschichte in den USA, in Kalifornien studiert, dann muss man sich ganz anders Da muss man ganz andere Fragen beantworten. Dann muss man viel stärker erklären, was eigentlich überhaupt relevant ist an deutsch-französischer Geschichte, in der ich eben promoviert habe. Und das fand ich unheimlich spannend und es hat mir unheimlich viel gebracht.
Wie ist das sonst allgemein so? Wie unterscheidet sich das, wenn man eher in Deutschland auf eine Uni geht oder in Frankreich auf eine Uni geht und dann irgendwie in Kalifornien? Also ist das dann dort lockeres Studentenleben oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich fand eigentlich das Studentenleben in Deutschland und in Frankreich lockerer. Oder sagen wir mal, in Deutschland und Frankreich war es auch schon relativ diszipliniert, aber in den USA war es schon sehr, da gab es also sehr viel Arbeit. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gearbeitet in meinem Leben. Das hat sich da schon ganz schön, ja, das war schon ganz schön anders. Und im Vergleich zu einem deutschen, ich habe ja da promoviert, also im Vergleich zu einer deutschen Promotion, wo man eigentlich 3 Jahre bestenfalls forscht und seine Doktorarbeit schreibt, ist es dort so, dass man eigentlich mit einem Bachelor einsteigen kann in dieses Promotionsprogramm und dann hat man 3 Jahre nochmal, tatsächlich macht man wie nochmal einen Master und dann forscht man 3 Jahre. Meistens von diesen 3 Jahren Forschung geht man noch 1 Jahr ins Ausland. Ich war dann sozusagen wieder in Europa und dann schreibt man 2 Jahre die Arbeit. Genau.
Jetzt nimm uns mal mit, weil ich glaube, das macht dann schon auch einen Punkt für das Thema unserer Ausgabe. Du hast die späte moderne europäische Geschichte, deutsch-französische Geschichte studiert.
Ja.
Wann beginnt die?
Mit der Französischen Revolution.
Okay. Ist das so festgelegt in den Geschichtsbüchern, also unter Historikern oder?
Da wird sehr, sehr viel darüber diskutiert, wann sozusagen die Moderne anfängt. Aber meistens ist sozusagen die Zensur ist die Französische Revolution.
Gut, danach bist du assoziierte Forscherin gewesen am Centre Marc Bloch in Berlin, Mitglied der interdisziplinären Arbeitsgruppe Mobilität, Migration und räumliche Neuordnung. Mhm. Das hast du relativ lange gemacht, wenn ich das richtig sehe, von Januar 2018 bis dann 2023, also bis letztes Jahr. Also es klingt jetzt nicht nach europäischer Geschichte.
Jein, also das Centre Marc Bloch ist ein deutsch-französisches Forschungsinstitut, das ist interdisziplinär. Es gibt viele Historiker dort. Der Grund, weshalb ich in diese Arbeitsgruppe gegangen bin, war eigentlich, dass ich für das Thema nach meiner Dissertation, also das Thema Deindustrialisierung, ich nochmal einen anderen Blick darauf haben wollte. Und Migration war eben einer davon. Und deshalb habe ich gedacht, ach, ich schließe mich dieser Arbeitsgruppe an, dann ist das für mich ein guter Einstieg in dieses Thema. Mhm.
Dann hast du dann 2 Sachen eigentlich gleichzeitig gemacht? Sehe ich das richtig? Dass du dann, weil du warst noch Forscherin der Abteilung Geschichte der Gefühle. Auch übrigens ein sehr spannender, Geschichte der Gefühle. Mhm. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, also das nochmal ein Wort zu dem Centre Marc Bloch. Ich war dort immer assoziierte Forscherin, das heißt, ich war Mitglied, aber mein eigentlicher Job nach der Promotion war am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in dieser Abteilung Geschichte der Gefühle. Und am Centre Marc Bloch war ich sozusagen gleichzeitig assoziiertes Mitglied. Und die Geschichte der Gefühle, das ist ein spannendes Forschungsthema, was es noch nicht so lange gibt. Eigentlich erst so richtig Fahrt aufgenommen hat das so Anfang der 2000er. Und die Geschichte der Gefühle, die beschäftigt sich, also die geht sozusagen davon aus, von 2 Dingen, nämlich einmal, dass Gefühle eine Geschichte haben. Und dass Gefühle Geschichte machen. Also, dass sich Gefühle historisch unterscheiden, dass es Gefühle gibt sozusagen in der Vergangenheit, die es so heute nicht mehr so gibt. Zum Beispiel das Eher-Gefühl. Also, meine Chefin Ute Frevert hat zum Beispiel zur Geschichte des Duells gearbeitet im 19. Jahrhundert. Also, wenn unser Eher-Gefühl heute verletzt wird, dann fangen wir nicht mehr an, uns zu duellieren. Das machen wir dann anders. Und da sieht man eben, wie sozusagen Gefühle sich im Laufe der Zeit verändern. Und das Zweite eben, dass Gefühle Geschichte machen, soll eben zeigen, dass tatsächlich Gefühle verantwortlich sind für historischen Wandel, was ja Historiker immer machen, historischen Wandel untersuchen. Und das ist eigentlich ein relativ innovativer Ansatz, der viel Kritik bekommen hat, als es anfing, aber der eben mittlerweile tatsächlich angekommen ist. Also ich werde immer wieder zur Emotionsgeschichte gefragt. Ich habe gerade letzte Woche eine Keynote beim Forum Industrie Kultur in Berlin gegeben und da ging es auch um Geschichte der Gefühle, Emotionen und Deindustrialisierung.
Und jetzt aktuell bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin und Koordinatorin der Nachwuchsförderung am ZZF in Potsdam. Was macht man da? Also ich stelle mir jetzt vor, du bist sowas wie die Ausbilderin in einem Meisterbetrieb. Also
es gibt am Zentrum für zeithistorische Forschung ungefähr 50 Doktoranden. Ich habe diese Stelle auch jetzt gerade angefangen am 15.10. Und die sind an diesem Forschungsinstitut, die sind auch an der Uni eingeschrieben, weil Forschungsinstitute können nicht promovieren, das können eben nur die Universitäten. Die haben eben ganz verschiedene die sind sozusagen an unterschiedlichen Stellen angedockt und die Doktorandenkoordinatorin, die führt sozusagen, ist die eine Ansprechpartnerin, die sozusagen diese verschiedenen Stränge zusammenfügt. Ich organisiere ein Kolloquium mit den Doktoranden, Weiterbildungsworkshops. Ich bin gerade dabei, einen Disputationsworkshop vorzubereiten für die. Also wenn die fertig sind mit ihrer Dissertation, dann gibt es häufig so eine Disputation, wo man also nochmal einen Vortrag halten muss und sich kritischen Fragen der Betreuer stellen muss. Genau, ganz viel Mentoring tatsächlich. Wenn es Doktorarbeiten sind so eine schwierige Sache, da stößt man ganz schnell an seine Grenzen, weil man eben mit einem Forschungsthema eigentlich relativ alleine da sitzt. Und da passieren so viele Dinge in der Zeit der Promotion. Schöne Dinge, aber auch häufig wirklich Krisen. Und als Koordinatorin bin ich da tatsächlich so auch erste Anlaufstelle, niederschwellig eben auch. Also ich bin ja nicht diejenige, die Arbeiten von den Doktorandinnen betreut. Und das hilft tatsächlich, genau.
Okay, also nur für dich zur Info, ich habe noch nie eine Uni von innen gesehen, daher diese ganzen vielen neugierigen Fragen.
Frag gerne nach, also wenn ich das irgendwie zu...
Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wenn man so eine Promotion macht und da heißt es ja immer der Doktorvater, die Doktormutter, gibt es das Wort eigentlich auch? Ja, bestimmt.
Ja, gibt es.
Ich dachte, die betreuen einen dann. Also da geht man dann hin, wenn man irgendwie an Probleme stößt oder irgendwie sich fragt, ob man da den richtigen Weg beschreitet.
Ja, klar. Das sind aber häufig eben auch fachliche Fragen. Und das sind ja häufig Professorinnen und Professoren, zu denen geht man, wenn man ein tolles Verhältnis zu denen hat, geht man da auch mit persönlichen Problemen hin. Aber häufig ist das Verhältnis jetzt vielleicht doch ein bisschen anders, weil das eben auch eine Person ist, die einen im Endeffekt dann auch bewertet und ich bin es nicht. Also ich bin da eine neutrale Person, die eben auch vermitteln kann, wenn es einen Konflikt gibt zwischen Betreuenden und Betreuten.
Okay. Kommen wir mal zu der Frage. Also was ich festgestellt habe, ich habe ja wie gesagt so ein bisschen rumgegoogelt.
Ja.
Und man muss gleich vorweg sagen, Julian Rieck hat dich ja empfohlen und das Thema. Ja. Und ich habe dann aber, wie gesagt, ein bisschen rumgegoogelt und habe festgestellt, Fußball und Strukturwandel ist bei dir, oder Strukturwandel allgemein ist bei dir ein sehr wichtiges Thema, ne? Also das liest man sehr oft in deinen Arbeiten, wenn man so in deine Vita schaut. Was ist für dich das Interessante an dem Thema Strukturwandel?
Also für mich ist das tatsächlich so, Strukturwandel ist ja sozusagen so eigentlich ein euphemistischer Ausdruck, also was sehr, sehr positiv dargestellt wird. Deindustrialisierung heißt das eigentlich in anderen Ländern. Ein Prozess, wo eben ein Teil der Industrie oder die ganze Industrie in einer Region verschwindet und vielleicht irgendwo anders wieder auftaucht, aber die verschwindet sozusagen erstmal in dieser einen Region. Und das hat schwerwiegende Folgen für die Menschen, die in diesen Industrien vorher beschäftigt waren, um die sich eigentlich alles gedreht hat. Also die Arbeit macht ja einen Großteil des Lebens aus. Und wenn die wegfällt, dann bricht da sozusagen was zusammen. Und diese Historiker sind immer interessiert an diesen Geschichten der Transformation, wenn sich irgendwas verändert. Und das ist, finde ich, ist eine wahnsinnig große Veränderung für diese bestimmte Region. Ich habe ja vorher zu Krieg und Besatzungsgeschichte gearbeitet. Das ist ja, Kriege und Besatzungen verändern eben auch ganz stark den Alltag von Menschen. Aber ich würde sagen, die Industrialisierung macht das auch. Und deshalb interessiere ich mich dafür.
Da bist du ja in dem Thema Deutschland-Frankreich damit voll vorne dran, oder? Egal ob Krieg und Besatzung oder eben die Deindustrialisierung.
Ja.
Also dieses Euphemistische, das habe ich in einem deiner Texte gelesen, dass du das so bezeichnest. Ich habe natürlich auch gegoogelt, was man so zu Strukturwandel direkt findet, also was Google dazu sagt, so an Treffern. Das ist alles relativ, ja, also Strukturwandel wird er eher nicht euphemistisch bezeichnet, sondern er wird dann erklärt, was Strukturwandel angeblich sein soll. Mhm. Und auf Wikipedia werde ich verlinken für euch, weil das ein sehr, sehr interessanter Text dazu, ehrlich gesagt, weil man sich da auch mit dem ostdeutschen Strukturwandel beschäftigt. Mhm. Und diese unterschiedlichen Ansätze, die man da in den letzten Jahrzehnten gewählt hat. Von daher ist der euch sehr zum Lesen empfohlen, aber ich gebe dir natürlich recht. Also ich wohne ja in einer Region, die vom Strukturwandel betroffen ist. Und ich frage mich immer, wann der Wandel dann kommt, weil ich sehe nur die Strukturen wegbröckeln. Von daher, genau. Freue ich mich sehr, 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 dass wir heute über dieses Thema Fußball und Strukturwandel sprechen. Mhm. Du hast das gemacht am Beispiel des FC Schalke 04.
Ja.
Jetzt war so mein Gedanke, wir haben hier in diesem Podcast, gab es schon eine Folge oder mehrere Folgen zum Fußball in Frankreich. Mhm. Und auch zu Vereinen in Frankreich, unter anderem Philipp Didion von der Universität des Saarlands war da zu Gast. Der ist ein großer Fan vom, was ist, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, das hätte ich mich mal besser vorbereiten können, im Französischen der Arbeiterverein, der in der Industrieregion, also in der ehemaligen Kohleregion ganz stark war.
Ich glaube Saint-Étienne, oder? Ist das nicht
Saint-Étienne? Ja, genau, wir hatten einmal Saint-Étienne und dann gibt es ja noch den zur belgischen Grenze, aber egal. Genau, Lens, genau, dankeschön, richtig, genau. Und da dachte ich mir so, das wären ja eigentlich auch schöne Beispiele gewesen für dich, gerade wenn du dich mit der französischen Geschichte auskennst. Warum ist es der FC Schalke 04 geworden?
Also ich kann einmal ausholen und irgendwie sagen, wie ich überhaupt zu diesem Fußball kam. Bitte. Weil eigentlich ist es, diesem Forschungsprojekt geht es mir um die Frage, was passiert mit dem Gemeinschaftsgefühl, mit dem sozialen Zusammenhalt, der Solidarität könnte man auch sagen, wenn die Arbeit wegbricht in diesen Regionen. Und häufig ist es ja so, dass die Geschichte der Deindustrialisierung als Geschichte des Verfalls geschrieben wird. Also es bricht alles weg, alles geht unter, alles verschwindet sozusagen im schwarzen Loch. Und ich habe mir überlegt, kann man diese Geschichte nicht auch anders schreiben? Also ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und eines meiner Fallbeispiele ist eben Gelsenkirchen und ich habe mich eben gefragt, naja, also kann man das nicht auch anders erzählen? Kann man diese Geschichte nicht auch anders erzählen als eine Geschichte des Niedergangs, des Verfalls? Und dann habe ich eben gedacht, was passiert mit diesem Zusammenhalt? Gibt es nicht Orte der Solidarität, die irgendwo wieder auftauchen oder neu entstehen im Moment der Deindustrialisierung, weil das kann ja nicht einfach alles weg sein. Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist der Fußball. Und deshalb kam ich sozusagen auf den FC Schalke 04. Und ich fange damit an, weil ich das auch am besten kenne, habe ich mit diesem Fall FC Schalke 04 angefangen. Und das Ziel dieses Projektes ist allerdings eben ein deutsch-französischer Vergleich und das auch ein bisschen mit Lens zu machen, was sozusagen das französische Pendant von Gelsenkirchen ist. Beides also unheimlich stereotype Städte der Deindustrialisierung, auch sehr stigmatisiert als solche. Also beide Städte haben eine unglaublich schlechte Presse und werden eben immer als, ja, wie soll man sagen, also Gelsenkirchen zum Beispiel firmiert in so einer Studie der lebenswertesten Städte Deutschlands ganz unten, letzter Platz. Und diese Studie, die es da gab, wurde sehr kritisiert, eben weil man auch sehr, sehr, sehr schnell sehr, sehr weit unten landete. Aber Gelsenkirchen haben es sozusagen umgedreht und haben dann gesagt, naja, wir stehen dazu, dass wir hier die lebensunwerteste Stadt sind und so schlecht ist es, kann es doch hier gar nicht sein. Das ist es auch nicht. Und das versuche ich sozusagen ein bisschen zu zeigen, was damit passiert, was mit diesem Gemeinschaftsgefühl passiert. Und Schalke 04 war sozusagen mein erstes Steckenpferd. Und die Idee ist eben, das auch noch in Frankreich zu machen, in Lens. Da gibt es allerdings auch schon ein Buch von Marion Fontaine zu dieser Frage des Fußballs, genau, in der Deindustrialisierung.
Da seid ihr Philipp Didion sehr empfohlen, übrigens, zum Austausch. Meine Frage, genau, du hast gesagt, du kommst ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Jetzt ist die Frage, FC Schalke auch dein Lieblingsclub?
Ich bin ja gebürtige Kölnerin.
Ah, das ist aber nicht Ruhrgebiet.
Nee, also ich bin ins Ruhrgebiet gezogen, als ich 10 war und ich bin tatsächlich Mitglied des ersten FC Kölns, aber ich bin Schalke-Sympathisant, muss ich sagen.
Das erklärt vielleicht auch diese Intensive, die du, oder diese Tiefe, die du in diesem Text, den du mir geschickt hast, oder diesem Beitrag, der ja auch in einem Buch erschienen ist, ne? Geschrieben hast. Der Text heißt Sport als emotionaler Anker, regionale Identität nach der Kohle. Der Fall des FC Schalke 04 in Identitätskonstruktion im Ruhrgebiet seit den 1970er Jahren. So richtig?
Ja.
Erste Frage wäre, weil dein Text ist sehr, sehr spannend, aber da sind hier noch mehr Texte drin. Ist dieses Buch noch erhältlich?
Ja, das ist in diesem Jahr erschienen im Campus Verlag. Also das Buch heißt Schimanski Kumpel Currywurst, Identitätskonstruktion für das Ruhrgebiet seit den 1970er Jahren. Und dieser Text, den ich dir geschickt habe, das ist ein Aufsatz. Sind andere Aufsätze noch drin? Genau, meiner ist allerdings der einzige, der sich mit Sport beschäftigt und Fußball.
Also auch dazu werdet ihr dann einen Link in den Shownotes finden zu dem Buch. Kommen wir zu dem Thema. Also du hast geschrieben, dein Text fängt damit an, dass du irgendwann ein Argument aufmachst. Da merkt man dann die Wissenschaftlerin. Und das Argument, das du in deinem Artikel verfolgst, ist, dass der FC Schalke 04 sich viel später als erwartet, nämlich erst zum Ende der Deindustrialisierung seit frühestens Mitte der 90er Jahre als gemeinschaftsstiftender Rettungspunkt der nun arbeitslosen Bergleute und ihrer Familien präsentierte. Und vorher, dann geht's los. Du arbeitest dann so ein bisschen die Geschichte des Vereins auf. Und vielleicht müssen wir dann mal mit einer Geschichte aufhören, du kannst mir ja besser sagen, ob man mit dieser Geschichte aufhören muss. Ich hätte es jetzt so nach dem Lesen des Textes so ein bisschen, zumindest würde ich das machen, nämlich, dass der FC Schalke 04 ein Bergmannsverein ist. In seiner Gründungsphase, wohlgemerkt. Gehst du da mit oder habe ich das falsch aufgefasst?
Jein. es ist sozusagen, genau, ich würde sozusagen sagen, dass der Bergbauverein ist sozusagen immer da, ne? Also der läuft mit. Er ist aber auch ist so ein bisschen, es wird aber auch immer als solcher, er wird sozusagen als solcher identifiziert, es wird ihm zugeschrieben. Aber er ist jetzt nicht sowas wie so Bayer Leverkusen oder so, was ja ein Werksverein ist. In Schalke ist die Verbindung zum Bergbau eigentlich ein bisschen loser. Also die Gründer des Vereins, die waren so die waren vielleicht, einige von denen waren Lehrlinge auf der Schalke Zeche Konsolidation, aber es ist sozusagen nicht so, dass es tatsächlich sozusagen die Zechenmannschaft war, die offizielle. Und viele von den Gründungsmitgliedern, die lebten am Schalker Markt und waren aber jetzt nicht unbedingt auf der Zeche beschäftigt. Aber trotzdem war es eben so, dass diesem Verein dieses Arbeiter-Image zugeschrieben worden ist. In den 20er Jahren, würde ich sagen.
Wenn du dich so damit beschäftigst und mit der Stadt Gelsenkirchen, wäre meine Frage, das ist ja der Beginn der Industrialisierung auch, als der FC Schalke 04 sozusagen gegründet wird. Zumindest würde ich das für das Saargebiet, in dem ich ja zu Hause bin, zumindest so als Punkt festmachen, dass das, weil da wächst die Stadt, also Neunkirchen, wo mein Lieblingsverein herkommt, am stärksten, also in Rekordzeit. Also die Stadt wächst so schnell, das ist nicht normal auf jeden Fall. Und ich vermute, das wird im Ruhrgebiet ja nicht anders gewesen sein in jenen Jahrzehnten, oder?
Ja, also die Industrialisierung wird sozusagen noch ein bisschen eher ins 19. Jahrhundert sozusagen gesteckt, nicht unbedingt Anfang des 20. Jahrhunderts, aber natürlich, das ist die Zeit, in der der Bergbau boomt.
Wie spricht man da über die Stadt Gelsenkirchen? Oder spricht man da überhaupt noch, oder weiß man nicht, wie man damals über diese Stadt gesprochen hat?
Naja, also dadurch, dass das eben, dass die Stadt mit der Industrie sehr viel Geld auch gemacht hat und viele Leute ins Ruhrgebiet kamen, um dort zu arbeiten, war das Image ein anderes, als es heute ist. Das war eine aufstrebende Stadt, eine moderne Stadt. Genau.
Jetzt würde mich interessieren, also wir wollen ja jetzt hier nicht die Geschichte des FC Schalke 04 nacherzählen, das wäre ein bisschen langweilig. Da gibt es wahrscheinlich auch noch mehr Menschen, die sich da wahnsinnig tief reingefressen haben in das Thema. Was mich interessieren würde, ist, warum hast du den FC Schalke 04 genommen und nicht Rot-Weiß Essen, Borussia Dortmund, SG Wattenscheid 09 oder viele andere der Ruhrgebietsvereine, die man so kennt und die man vielleicht auch in diese Arbeiterclub-Ecke stecken würde?
Also grundsätzlich ist einfach, mich da rauszureden, würde ich ja sagen, Gelsenkirchen ist mein Fallbeispiel und nicht die anderen Städte. Eben auch ein bisschen, weil Gelsenkirchen auch innerhalb des Ruhrgebiets so als ja emblematisches Opfer der Deindustrialisierung geführt wird. Aber der FC Schalke 04 hat es eben auch geschafft, in der Zeit sich, also dieses Image als Bergbauverein zu monopolisieren und das eben auch sehr, 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 sehr viel größer zu machen, als andere Vereine das machen konnten, weil der Schalke 04 ja natürlich sehr viel mehr Geld hatte als andere Vereine, sich dieses Image zuzulegen.
Aber da sind wir doch bei einem Punkt, also da. Das ist etwas, darüber denke ich so die ganze Zeit nach, seit feststeht, dass wir über dieses Thema sprechen. Wenn man sich das Ruhrgebiet anschaut oder hier das Saargebiet, es gibt so gut wie fast keinen Verein, an dem das spurlos vorbeigegangen ist. Ja. Das ist die Deindustrialisierung. Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund, kann man sagen, sind, glaube ich, die zwei Vereine, die es irgendwie geschafft haben, dennoch irgendwie sich oben in der oberen Hälfte des Fußballs zu halten. Wie weit hat das was mit der Deindustrialisierung zu tun? Also wie weit hat das Schalke 04 überhaupt betroffen als Verein?
Deindustrialisierung?
Ja.
Das hat die betroffen, weil sozusagen die Besucherzahlen im Stadion zum Beispiel nicht da gewesen wären, wenn sozusagen der FC Schalke nicht gesagt hätte, wir machen hier die Ticketpreise runter, wir möchten, dass die Menschen ins Stadion kommen. Dann, wenn man sozusagen die Arbeit verloren hat und kein Geld mehr dafür da ist, dann geht man auch nicht ins Stadion.
In dem Titel deines Textes ist ja schon verraten, wann der FC Schalke 04 anfängt, damit zu werben. Aber ab wann würdest du sagen, beginnt so wirklich oder wann versteht der Verein, was seine Anhängerschaft ist oder Anhängerinnenschaft, besser gesagt?
Mein Argument ist eben, dass wir das erst in den 1990er Jahren verstehen. Und das in einem Moment, wo sozusagen einerseits die Deindustrialisierung, fast abgeschlossen ist oder sozusagen ausläuft. Und zu der Zeit, wo der Fußball auch professioneller wird. Also, und da auch nochmal auf die Frage, warum Schalke und nicht ein anderer Verein? Wenn man sich anschaut, dass Borussia Dortmund zur selben Zeit wie eben Schalke anfängt, sich als Bergbauverein stärker darzustellen, geht Borussia Dortmund an die Börse und sagt, wir sind ja die Westfalen, wir sind hier nicht das pöbelige Ruhrgebiet und distanzieren sich eigentlich davon. Und das macht eigentlich dann auch den Weg frei für Schalke, zu sagen, wir sind der Bergbauverein hier. Und das, ich weiß, ich diskutiere regelmäßig mit Dortmund-Fans über diese Frage, die halt sagen, nein, das ist überhaupt nicht so, aber das stimmt. Also in den 90er Jahren stellt sich der Verein Borussia Dortmund anders da als Gelsenkirchen. Und deshalb kann Gelsenkirchen auch so stark auf dieses Bergbau-Image bauen. Mhm. Und dann war Schalke eben auch so erfolgreich in der Zeit. Also Borussia Dortmund war es ja auch, aber dass sie da auch Einnahmen generieren konnten, die dann sowas wie den Bau der Arena auf Schalke überhaupt ermöglicht hat.
Würdest du dann sagen, dass der FC Schalke 04 in der Zeit davor sich nicht als Bergbauverein gesehen hat oder verkauft hat oder dargestellt hat?
Ich würde sagen, das schwingt immer mit. Aber mir geht es ja auch so ein bisschen darum, nicht nur, dass Schalke sich als Bergbauverein darstellt, sondern eben auch, dass der Verein die Bergleute in irgendeiner Art auch unterstützt. Also, dass es eben soziale Projekte gibt. Mhm. In denen der Verein sich sozusagen auch als Player in der Deindustrialisierung darstellt und sagt, wir sind hier die Heimat von den Leuten, die ihre Arbeit verloren haben. Wir kümmern uns. Und das fängt eigentlich erst in den 1990er Jahren an, so richtig.
Darauf zielte meine Frage ab, weil die Deindustrialisierung begann ja schon schon Jahrzehnte vorher. Also ja. Ich vermute auch im Ruhrgebiet wahrscheinlich so Ende der 50er, spätestens so mit den 60er Jahren.
Genau.
Und hat der Verein da auch schon so reagiert, dass er gesagt hat, okay, wir sind hier ein Verein in einem Krisengebiet, deshalb müssen wir uns dementsprechend anpassen, unserem Publikum irgendwie, keine Ahnung, Solidarität erfahren lassen und irgendwie das Ganze unterstützen?
Das macht vor allem die Stadt Gelsenkirchen. Die Stadt Gelsenkirchen sagt eben in dem Moment, wo es klar wird, es gibt hier, wir haben hier ein Problem, sorgt die Stadt Gelsenkirchen, die ja traditionell auch SPD-Hochburg ist, da sorgt sich um den sozialen Zusammenhalt und erkennt dann ihrerseits, dass Schalke eigentlich sozusagen das Mittel ist, die Leute zusammenzuhalten. Es ist dann so, dass das nicht immer so gut ausgeht, weil Schalke eben auch gerade in den 70er und 80er Jahren nicht wahnsinnig erfolgreich ist. Viel absteigt, in den Bundesliga-Skandal knietief, verwickelt ist, da eignet sich dann auf einmal Schalke 04 nicht so richtig mehr als na Vorzeigeklub eben auch.
Mhm. Aber ich hab ein Zitat gefunden von dem Sporthistoriker Andreas Lu. Er schreibt, erst mit der Kohle- und der Stahlkrise seit den 1960er, 1970er Jahren wurde das Ruhrgebiet zu einem negativ besetzten emotionalen Ballungsraum. Würdest du diese These unterschreiben und gilt das dann auch für die Stadt Gelsenkirchen?
Ein emotionaler Ballungsraum?
Ein negativ besetzten emotionalen Ballungsraum. Also ist das Image der Stadt Gelsenkirchen dann auch schon in den 60er, 70ern, weil wir ja vor uns hatten, dass sie, also in den 20ern, keine Ahnung, in der Anfangszeit der Industrialisierung dann eben ein wahrscheinlich sehr positiv gesehener Stadt war, weil da gibt's Arbeit, da kann man Geld verdienen, da kann man irgendwie sich eine Zukunft aufbauen. Dass das kippt ja dann in den 60er, 70er Jahren. Ist das dann auch schon etwas, was man an der Stadt und der Darstellung der Stadt und wie man über die Stadt spricht, sehen kann?
Ja, das würde ich schon so sagen. Und die Stadt Gelsenkirchen ist natürlich aber dann immer sehr bemüht, dieses negative Image zu bekämpfen in allen möglichen Dingen. Wobei das eben erstmal in den 70er Jahren auch dazu führt, dass sie sich eigentlich vom Bergbau etwas distanzieren. Mhm. Und anderweitig eben versuchen, auf sich, also sozusagen dieses negative Image loszuwerden. Zum Beispiel sagen, wir sind eine besonders grüne Stadt. Sieht man zum Beispiel daran, dass das Parkstadion, was ja lange vor der Arena auf Schalke gebaut worden ist in den 70er Jahren, 74, glaube ich, für die WM, das wurde eben nicht Ruhrstadion genannt, sondern Parkstadion, was sozusagen neben nicht diese Identität des industriellen Ruhrgebiets unterstreicht, sondern eben eine ganz andere Identität, nämlich wir sind eine besonders grüne, freundliche Stadt. Das finde ich sehr spannend.
Das war eine bewusste Entscheidung, ne?
Es gab eine Umfrage, also die, ich glaube, wenn mich zu erinnern, das war auch im Schalker Kreisele Mitgliedermagazin, dass man eben, dass Leute Vorschläge machen konnten. Und Ruhrstadion war eben ein Vorschlag, der kam, aber der Gewinner war tatsächlich dann Parkstadion. Genau. Und Ruhrstadion war dann in Bochum.
Mhm. Deswegen, ja, Bochum machen wir vielleicht nachher nochmal. Die grüne Stadt. Jetzt ist die Frage, du hast eben den Bundesliga-Skandal angesprochen, der ist Anfang der 70er. Mhm. Gab es da von Seiten der Stadt, wenn man schon sagt, man will sich vom Image des Bergbaus so ein bisschen loslösen, dass man sich auch vom FC Schalke 04 in der Zeit ein bisschen loslösen wollte als Stadt?
Nein. Die Stadt unterstützt den Verein weiterhin. Und durch alle Krisen hinweg. Das sieht man eben sogar während der Corona-Pandemie, als es eben Schalke auch sehr schlecht ging. Es gibt immer Unterstützung von der Stadt, vom Land, weil das eben einfach wichtig für den sozialen Zusammenhalt immer noch ist, sozusagen. Schalke 04 steht immer noch als Verein über alles. Und es gab eben auch eine große Verquickung der Stadtväter mit diesem Club. Also es gab schwarze Kassen, wo dann Geld in den Verein gepumpt worden ist und so weiter. Also das ist Wahnsinn. Genau.
Du hast einen Satz drin in deinem Text. Der schließe ich jetzt nochmal an das, was du vor uns gesagt hast. So war es nicht der Club selbst, sondern die Stadtväter von Gelsenkirchen, die das Potenzial des Traditionsvereins mit Wurzeln im Bergbau für das Zusammengehörigkeitsgefühl der Stadt in der Zeit der Deindustrialisierung erkannten. Mhm. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also woran würdest du das festmachen, dass die Stadtväter da eben irgendwie vorne weg waren, bevor der Verein selbst kapiert hat, was er eigentlich für ein Club ist oder welche Geschichte er hat?
Ich glaube, unterschiedliche Logiken. Für den FC Schalke 04 war das jetzt nicht unbedingt so wichtig. Die waren natürlich mit Sport beschäftigt und wollten sich eben auch nicht so sehr mit Politik beschäftigen. Das lag meines Wissens, meiner Einschätzung nach eben auch daran, dass die Schalker sich so im Nationalsozialismus, wo der FC Schalke 04 natürlich der Vorreiterclub war, des NS-Regimes, da haben sie sich halt schon ziemlich die Finger verbrannt. Das heißt, lange Zeit war eben, also Politik und Sport und eben auch Sozialpolitik oder soziales Engagement sozusagen war nicht auf der Agenda.
Es ist die Frage, die ich mir stelle, also ich habe ja auch Fußball kennengelernt in einer Zeit, als er noch nicht so überhöht wurde, wie es heutzutage wird. wo Fußballvereine halt einfach nur ganz klassische Fußballvereine waren und ein Teil irgendwo in einer Stadt, aber jetzt nichts Besonderes oder schon gar nicht das Aushängeschild zumindest. Man verklärt so im Nachhinein vielleicht immer ganz gerne als Aushängeschild, aber in der Zeit war das meistens bewusst eher nicht so. Muss man das vielleicht so erklären, dass Fußball da eben noch nicht diese Überhöhung hatte, die der Fußball oder der Sport jetzt hat mittlerweile?
Ja, und er war eben auch nicht so, vielleicht nicht so professionell, wie man das eben heute kennt. Mhm. Also mit Merchandise und Werbung und so weiter, das gab es ja alles noch nicht.
Du hast noch einen schönen Satz geschrieben. Der hat das Ding, dass ich das Schalke-Fans tätowieren lassen könnten oder irgendwie Gelsenkirchener. An anderer Stelle heißt es, der Mythos Schalke 04 sei für die Stadt Gelsenkirchen so etwas wie ein Godesberger Programm. Fantastischer Satz. Kannst du das mal ein bisschen erklären? Ich vermute auch, es gibt Menschen, die diesen Podcast hören, die vielleicht auch gar nicht mehr wissen, was das Godesberger Programm ist.
Oh Mann, jetzt bringst du mich aber hier tatsächlich in. Das ist sozusagen ein bisschen Vorgeschichte, ne? Das ist, ich mache. Das ist, meine ich, ein Zitat, was ich habe, das Godesberger Godesberger Programm.
Also, das ist aber eigentlich ein CDU-Programm, oder? Das Godesberger Programm?
Nee, das ist das SPD-Programm.
Ah, okay.
Siehst du? Natürlich.
Okay.
Also das ist sozusagen noch ein bisschen die Zeit der, ich meine, das ist sogar, das Zitat ist aus den 60er, 70er Jahren. Das ist so ein bisschen so ein Zwischengeplänkel. Also mir geht es ja sozusagen in meiner Arbeit eben tatsächlich um dann, ne, die 90er Jahre stärker. Mhm. Also das Godesberger Programm war das Parteiprogramm, ne, der Sozialdemokratischen Partei. Ne?
Ja.
Und Schalke wurde eben sozusagen diese Stellung eigentlich zugeschrieben auch. Dass es eben war wie die SPD, weil es eben auch so eine starke Verquickung gab eben zwischen Verein und Stadt, die eben hauptsächlich aus SPD-Lern bestand. In Gelsenkirchen hatte die SPD ja regelmäßig über 50% der Stimmen bis vor 15, 20 Jahren oder so. Mhm. Und es war eben auch so, und da kann ich jetzt sozusagen nochmal in die 90er Jahre schwingen, dass jemand, der eben dann diese soziale Rolle des Vereins hervorgehoben hat, war Gerhard Rehberg, der eben SPD-Bürgermeister war in Gelsenkirchen, selber Steiger war und der dann der Präsident von Schalke wurde, 93. Und der hat eben auch dafür gesorgt, dass die Bergleute ins Stadion kommen konnten und gegen die Schließung ihrer Zechen demonstrieren konnten. Das gab es vorher so nicht. Mhm. Diese Verbindung, dafür steht eigentlich Gerhard Rehberg ganz besonders.
Ist das auch die Zeit, als es begann, dass der FC Schalke 04 seine Mannschaft, die in der Sommerpause jedes Mal unter Tage schickte?
Ja. Das fing an in den 80er Jahren, da gab es das letzte große Grubenunglück auf der Schalke-Zeche Konsolidation Mitte der 80er Jahre. Und da wurde ein Benefizspiel gemacht für die Hinterbliebenen der Bergleute, die dort umgekommen sind. Und da spielten sozusagen die Schalke All-Stars. Und da, in diesem Zuge gab es eben so eine Fahrt unter Tage. Und das hat sich dann aber auch tatsächlich erst verstetigt in den 1990er Jahren, um eben bewusst diese Verbindung zwischen den Spielern und dem Bergbau aufrechtzuerhalten oder überhaupt erst herzustellen, würde ich ja argumentieren. Weil die Spieler zwar eben als Knappen bezeichnet wurden, aber da war ja niemand, der wirklich Wurzeln im Bergbau hatte.
Hm. Was ich sehr spannend.
Ja. Das ist vielleicht noch eine lustige Anekdote. Es gab das war glaube ich aber schon in den 70er Jahren, da gab es ein Mannschaftsfoto, hatte die Bild-Zeitung das angeleiert, dass die Schalke-Mannschaft sich also auf der Zeche, ich meine eben auch Konsolidation oder Hugo, also eine von diesen Schalke-Zechen, aufstellen sollte Mannschaftsfoto gemacht werden vor dem Förderturm und mit Fabrikschloten im Hintergrund und so weiter. Der Einzige, der tatsächlich von der Schalker Mannschaft einen Bergbau-Hintergrund hatte, war Klaus Fichte. Und der ist im Auto sitzen geblieben und wollte nicht mit auf das Foto, weil er nicht so gute Erfahrungen gemacht hatte mit der Zeche. Und er konnte sich jetzt nicht vorstellen, dass er da lächelnd vor dem Förderturm stand, weil das war jetzt nicht das, was er da empfand. Und er wollte nicht drauf sein, der war auch nicht drauf.
Okay. Ja gut, die Arbeit auf der Zeche ist, glaube ich, ein bisschen auch sehr romantisiert worden in den letzten Jahrzehnten.
Ja. Genau, aber eben deshalb auch diese verstetigten Besuche denn in den 90er Jahren, um überhaupt diese Verbindung herzustellen.
Mhm. Du hast herausgefunden, dass der FC Schalke 04 auch mit dem Arbeitsamt in Gelsenkirchen zusammengearbeitet hat und dann zwischen 93 und 96, also nach eigenen Aussagen, 11 Ausbildungsplätze geschaffen hat. Was mich ehrlich gestanden schon ein bisschen wundert, denn da sind wir ja auch erst am Beginn des Turbokapitalismus im Fußball sozusagen. Sprich, da waren die Vereine ja noch gar nicht mit solchen Geschäftsstellen und dem ganzen Staff, den es heute gibt, ausgestattet. Also das sind 11 Ausbildungsplätze schon enorm viel, meiner Meinung nach.
Mhm. Ja, das in dieser Zeit ist eben, es ist diese Gerhard Rehberg und auch Rudi Assauer Zeit, in dieser Zeit entwickelt sich eben Schalke zu diesem, wie Sie sagen, Zufluchtsort von Menschen mit großen und kleinen Problemen. Die kommen dann tatsächlich in die Geschäftsstelle und möchten irgendwas. Und das hat nicht immanent mit Fußball auch zu tun, ja.
Du erwähnst aber in diesem Text eben auch neben Gerhard Rehberg einen anderen Protagonisten, der da ganz entscheidend zu beigetragen hat. Jemand, den man auch im Saarland ganz gut kennt, Rudi Assauer.
Stimmt, der ist ein gebürtiger Saarländer.
Genau. Und umso mehr erstaunt mich ja, wie er in den 1980er Jahren da aufgefallen ist beim FC Schalke, weil hätte man ja anders erwarten sollen bei jemandem, der selber die Sozialisation hatte.
Ja, der hat da auch so einen Wandel gemacht, eben auch so ähnlich wie eben der ganze Club, der in Mitte der 80er noch zwei arbeitslosen Jugendlichen sagte, hasse kein Pulver, brauchst du nicht auf Schalke. Das wurde dann diskutiert in der Mitgliederversammlung vom FC Schalke 04, als was halt überhaupt nicht ging. Also Jugendliche wollten Freikarten haben für ein Schalke-Spiel und das war eben die Antwort von Rudi Assauer. Und in den 1990er Jahren, als er dann neu kam, also zur selben Zeit ungefähr wie Gerhard Rehberg, wandelte sich das. Und er sagte eben, wir haben hier eine soziale Aufgabe im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist nicht mehr so, wie es in den 70er Jahren war. Es ist jetzt ein anderes. Und unsere Aufgabe ist es, die Leute aufzumuntern. Und diese Aufgabe stellen wir uns.
Jetzt hast du eben Rehberg schon erwähnt, der so ein bisschen die Politik oder die Stadtpolitik zurück zum FC Schalke 04 gebracht hat. Wie kann man sich das noch vorstellen? Also wie muss man sich die Auswirkungen vorstellen? Weil ich könnte mir vorstellen, er wird ja nicht die einzige Person wahrscheinlich gewesen sein, die eine gewisse Nähe zum FC Schalke 04 hatte und irgendwie Amt und Würden der Stadt Gelsenkirchen zu vertreten hatte.
Die Frage musst du mir nochmal.
Also Rehberg als Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen, er war Oberbürgermeister, ne?
Nee, der war Bürgermeister.
Bürgermeister, also nur der zweite.
Der ist halt irgendwie groß genug, dass es halt, dass es mehrere Bürgermeister und einen Oberbürgermeister gab.
Ah, okay.
Und er war Bürgermeister, ich glaube, von Gelsenkirchen-Erle, also ein Stadtteil von Gelsenkirchen, er war nicht Oberbürgermeister.
Mhm, okay. Schalke selbst liegt in Gelsenkirchen-Bur, ne?
Jein. Also Schalke ist ja auch ein Stadtteil von Gelsenkirchen und das Parkstadion und die Arena auf Schalke, die liegen sozusagen zwischen Buhr und Schalke.
Okay.
Genau.
Ach, ich freue mich schon auf die vielen Kommentare, die wir bekommen werden. Alle zu mir bitte damit. Genau, also wir sind bei Rehberg stehen geblieben. Genau, hilft Rehberg der Stadt, indem er den FC Schalke 04 als Aushängeschild nutzt, oder hilft er dem FC Schalke 04, indem die Stadt eben den Verein unterstützt?
Beides, würde ich ja sagen.
Beides?
Ja. Es geht natürlich auch darum, also klar, also wenn es Schalke, also die Logik sozusagen dahinter ist ja, wenn es Schalke gut geht, geht es der Stadt gut. Das Image der Stadt ist eben auch, hängt eben auch an diesem Verein. Das ist so ein bisschen die Idee. Also ein positives Image kann man eben auch über Fußball herstellen. Wenn man ein positives Image hat, kann man eben auch vielleicht auch Arbeit generieren oder Firmen, die sich ansiedeln, weil eben Schalke bekannt ist.
Das Ding ist, nur wenn man das so liest, was du so zu Rudi Assauer schreibst, ich meine, das ist eine gute Haltung, die Rudi Assauer da einnimmt dann letztlich, aber es liest sich halt immer so, ja, ne, nach Phrasendrescherei für mich, so ein bisschen gefühlt. Nimmst du ihm das A ab, was er da so sagt? Also hast du das Gefühl, dass das auch in die Tat umgesetzt wurde?
Ich nehme ihm das schon ab. Also der Hintergrund von Rudi Assauer ist ja schon einer, der aus Herten ist, der, also was direkt neben Gelsenkirchen liegt, der eine Lehre gemacht hat, das muss ich mir überlegen, als Bauschlosser, glaube ich. Und da hat er irgendwie einen Teil für eine Lore, war sein Gesellenstück.
Genau, eine Bremse für eine Lore.
Ja, der ist natürlich ein ganz anderer Typ. Der hat eine Banklehre gemacht, der hat als Immobilienmakler gearbeitet, der war sozusagen auch Fußballer, auch bei Borussia Dortmund. Und trotzdem nehme ich ihm das schon ab. Das ist auch nochmal eine andere Nummer als sozusagen, was da später kommt. Also jemand wie Tönnies zum Beispiel, der ja auch häufig kritisiert wird dafür, dass er nämlich überhaupt keine Verbindung weder zum Ruhrgebiet hat noch zu dieser Geschichte, dem nehme ich das weniger ab. Und ich glaube, da werden mir die Schalke-Fans auch recht geben, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist als jemand wie Assauer, der das dann eben in den Verein in den 1990er und eben bis Anfang der 2000er managt.
Aber ich sag mal so, wenn man zum einen sich dazu hinstellt und sagt, okay, wir sind ein Bergbauverein und wir müssen die Bergarbeiter unterstützen und auf der anderen, ja, das so sagt, was kann man konkret an Taten sehen? Also ich finde, so, wenn man sie unterstützt, dann reicht es ja vielleicht nicht, die ins Parkstadion einzuladen und da irgendwie eine Runde im Stadion rumlaufen zu lassen mit ihren Demonstrationsschildern. Bilder, die man ja auch von anderen Stadien kannte aus der Zeit. Was hat der Verein oder was haben die Protagonisten dieses Vereins, ich glaube Rehberg war da einer, konkret getan in Form von irgendwie mitdemonstrieren, mit Solidarität zeigen, dass eben die Gruppen oder die Zechen offen bleiben?
Letztlich konnte Schalke natürlich auch nicht, also der Verein halt auch nicht verhindern, was da passiert ist und dass die Zechen geschlossen worden sind. Die haben ihnen einfach eine Bühne gegeben und eben auch die Gemeinschaft einen Ort gegeben, wo man klar irgendwie Fußball gucken kann, aber wo man eben auch eine gewisse Gemeinschaft findet, die vielleicht anderweitig verloren gegangen ist. Und das, dass die das gemacht haben, das ist sozusagen schon eine Leistung von Schalke, würde ich sagen. Dass sie sich da überhaupt eingemischt haben, weil das ist nicht deren Business. Also deren Business ist Fußball. Und wir haben gerade schon über diese Ausbildungsplätze gesprochen. Ne, es wird immer wieder an diese Schalker Familie appelliert, wo man halt eben sozusagen sich gegenseitig hilft. Ausbildungsplätze ist ein Teil. Es gibt seit Anfang der 2000er so eine Stiftung, Schalke hilft heißt die. Die ist auch von Rehberg initiiert worden, wo die eben auch soziale Projekte aller Art in Gelsenkirchen und der Umgebung, die eben vom Strukturwandel betroffen ist, unterstützt. Das machen die.
Das wäre die Frage. Ich meine, jetzt gibt es die Zechen ja nicht mehr. Der Kohlebergbau ist eingestellt in Deutschland. Was ist geblieben, was der FC Schalke noch aktiv tun kann und tut?
Sind eben diese sozialen Projekte, die eben zum Teil vom Verein selbst initiiert sind, zum Teil auch in Zusammenarbeit oder unabhängig vom Verein von den Ultras in Schalke, die eben das auch immer sehr stark, die das sehr stark machen. Also das konnte man sehen bei der Feier von der Schließung von Prosper Hanie, dem letzten Bergwerk da in der Region 2018. Da gab es sozusagen die politischen Feierlichkeiten zur Schließung der Zeche des Bergbaus, Ende des Bergbaus in Deutschland. Die Kirchen haben gefeiert und der FC Schalke 04 hat das gefeiert, indem eben da eine große Show veranstaltet wurde im Dezember 2018. Die Ultras haben eine große Show gemacht mit riesigen Plakaten. Der Bergmann-Chor von der Zeche Konsolidation hat das Steigerlied gesungen. Und die Spieler haben anstatt mit der Spielerwerbung auf ihren Trikots, haben sie mit den Namen der Zechen, die geschlossen wurden, gespielt an diesem Abend. Das war, glaube ich, ein Spiel gegen Bayer Leverkusen. Genau. Das heißt, das geht sozusagen ein bisschen Hand in Hand. Mhm.
Ich habe einen Artikel gefunden, als ich so ein bisschen rumgegoogelt habe, von Maria Munk auf alltagspot.wordpress.com. Da schreibt sie eben auch über den FC Schalke 04 und die Identität als Bergbauverein und was davon heute übrig geblieben ist. Und ich will den Text jetzt nicht unbedingt, ich würde ihn kritisch sehen, sagen wir mal so, um es positiv zu formulieren, weil er sich halt sehr, sehr viel mit dem Fanshop zum Beispiel des FC Schalke 04 beschäftigt oder daran abarbeitet. Wie würdest du das im Heute sehen? Also deswswegen frag dich eben, was ist so übrig geblieben? Ist es eigentlich auch dann am Ende des Tages auch nur noch irgendwie so symbolisch, also irgendwie, ja, das eigentlich nur noch ein Ausverkauf von dieser Geschichte oder was, also so nehme ich, also so würde ich es jetzt heutzutage wahrnehmen, man hat das Gefühl, alles auf Schalke muss irgendwie mit Bergbau assoziiert werden an Fanartikeln. Wie würdest du das beschreiben, wahrnehmen?
Ich würde ja sagen, ich bin Historikerin. Ja, super. Also ich würde sagen, 2018 setzt da schon in einem gewissen Sinne einen Endpunkt. Und was halt irgendwie jetzt in der Zukunft kommt, ist halt ungewiss. Ich glaube halt eben auch, klar, also die Corona-Pandemie, der Abstieg und so weiter, das hat nochmal, das wird es verändern. Ich glaube, es ist eben schwierig, das so aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es funktioniert. Vielleicht funktioniert es auch noch für eine gewisse Zeit. Aber ich frage mich, wie lange. Aber das würde ich sozusagen jemand anders überlassen als den Historikern. Ich kann halt irgendwie sagen, ich glaube, hier 2018 war hier ein Höhepunkt. Und kann dann spekulieren und sagen, ich weiß nicht, wie lange das sich noch halten lässt. Und ob man jetzt eben diese Fanartikel, von denen gibt es auch mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr so viele, die eben tatsächlich dieses Bergbau noch ein bisschen, aber nicht mehr so stark, wie als ich jetzt diese Forschung für diesen Artikel gemacht habe. Das war 2020, glaube ich. Da gab es noch mehr, würde ich sagen, als jetzt. Und das liegt eben auch wieder daran, dass der Verein selbst mit anderen Dingen beschäftigt ist. Die sind abgestiegen, die mussten sich radikal verkleinern, die kämpfen mit großen finanziellen Problemen, wie es natürlich auch schon vorher war. Also wenn man das historisch sieht, kann man sagen, ah ja, okay, es hört sich jetzt eigentlich wieder an wie so eine Geschichte der 80er Jahre. Genau, und deshalb haben die gar nicht mehr so viel Kapazitäten, die sie in dieses Marketing stecken können, vielleicht auch.
Okay. Wie würdest du jetzt, ja, du hast schon gesagt, du bist Historikerin und du kannst ja jetzt schlecht die Gegenwart dann sozusagen beschreiben, weil das betrachtet man ja dann irgendwann einmal, was jetzt ist. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wie geht man als Verein jetzt damit um? Ich meine, diese Bergbaugeschichte, die hat es gegeben, wird aber eben für die nächsten kommenden Generationen eben nicht mehr, also das ist dann halt irgendwie was im Geschichtsbuch, nichts mehr zum Anfassen, was man sieht, was man kennt. Wie sollte ein Verein wie der FC Schalke 04, also sollte, ne, immer bedingt, wir wollen ja hier jetzt nicht irgendwie Vorgaben machen, wie der Verein, das soll er handhaben, wie er will, aber was wäre denn wünschenswert, wenn man sagt, der FC Schalke 04 ist ein Bergarbeiterverein und man sollte diese Wurzeln halt irgendwie immer in Erinnerung behalten, was wäre ein Umgang, den man sich wünschen sollte für jetzt diese Zeit, wo man das eben nicht mehr wird so sehen können und spüren können, wie in den vergangenen Jahrzehnten?
Also man kann sozusagen das Ganze nur noch historisch sehen und sagen, wir haben hier ein Museum und da kann man das halt irgendwie nachsehen, aber wir haben eigentlich damit jetzt gar nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, dass sie das nicht machen. Es gibt also bestimmte Punkte, wo man eben, also zum Beispiel eben diese Schalke 04 als eingetragener Verein, ne, als gemeinnütziger Verein, wo man schon noch sieht, dass sozusagen diese, ne, die gemeinschaftsstiftende Rolle über, ja, die auch immer erhalten bleibt, auch erstmal über den Bergbau. Aber ja, ich bin mir nicht so sicher, wie das weiter noch in drei Generationen so ist. Aber das ist auch nicht nur ein Problem von Schalke 04, sondern das ist eben auch ein Problem zum Beispiel der gesamten Industrie, Kultur, Museen und so weiter im Ruhrgebiet und anderswo. Saarland sicherlich auch.
Aber ich habe die Frage vielleicht auch falsch gestellt, denn wir reden ja eigentlich nicht über Bergbauverein, sondern wir reden ja eigentlich über Strukturwandel. Man müsste ja eigentlich dann die Frage stellen, wie ist das mit Strukturwandel? Also der ist ja weiter da. Also ne, wir haben ja den euphemistischen Begriff am Anfang geklärt und was das mit dem Wandel so auf sich hat, ich weiß jetzt persönlich nicht, wie in Gelsenkirchen der Wandel aussieht. Hier vor Ort, wie gesagt, warte ich drauf, dass der irgendwann mal beginnt. Man sieht irgendwie alles nur zerfallen und irgendwie, ja, jeder, der kann, geht besser. Ja, genau. Deswegen wäre die Frage, wie geht das weiter? Also wie kann das für ein FC Schalke 04 weitergehen oder wie kann das überhaupt für Ruhrgebietsvereine weitergehen? Jetzt, wo die Geschichte sozusagen an der Stelle, also die Deindustrialisierung, auserzählt ist, aber ja, ne, irgendwie ja auch ein Wandel oder eine Zukunft herkommen muss.
Die Frage ist eben auch, das funktioniert ja, würde ich sagen, auch als Emotionshistorikerin, das funktioniert ja schon über Emotionen. Und die Frage ist halt eben, wie lange tragen diese Emotionen, kann man diese Emotionen überhaupt weitergeben? Und Leute, die im Bergbau gearbeitet haben und jetzt zum Beispiel eine Führung im Museum machen, die sagen, naja, also die debattieren sozusagen, kann man diese Emotionen, kann man das weitergeben oder kann man es nicht weitergeben? Sehen wir sozusagen jetzt als ne, ist ein Museum, sind das leere Hallen. Kann man das fühlen, was wir gefühlt haben, als wir dort gearbeitet haben? Und viele sagen, nein, das kann man nicht. Man kann es versuchen, aber im Endeffekt, die Gefühle sind nicht mehr da. Und die Frage ist eben auch, ja, das ist so reine Spekulation, das fällt mir sehr schwer als Historikerin, zu sagen, kann man das irgendwie in die Zukunft retten? Kann man diese Gemeinschaft, die ich ja sozusagen auch da erforsche, kann man die erhalten? Vielleicht über den Verein, aber nicht mehr, vielleicht über den Bergbau, könnte sein. Wenn man ein bisschen aufmacht und eben schaut, wie das in anderen Regionen ist, also so.
Sehr gerne.
Spanien zum Beispiel, West Ham United beruft sich auf die Bergbautradition oder nicht Bergbauindustrie, Tradition. Und da gibt es aber die Industrie eigentlich schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr. Und trotzdem ist das eben noch was, was in der Identität des Clubs da ist, im Logo ist und so weiter.
Weil auch der FC Schalke, der West Ham United ja auch ein schwieriger oder ein interessantes Beispiel ist, weil er ja dann seine Heimat verlassen hat und jetzt irgendwo in London kickt und nicht mehr in seinem Viertel, was ja eigentlich ausgemacht hat, diesen Verein. Ich finde Working Class, also Arbeiterklasse in England mit der in Deutschland zu vergleichen, ist ja immer sehr, sehr schwierig. Jetzt, genau, also du hast, wann warst du das letzte Mal auf Schalke bei einem Spiel?
Oh, ist schon länger her. Okay. Ich bin ja tatsächlich, ich interessiere mich sozusagen sehr, sehr viel drumherum, um das drumherum, weniger für das, was tatsächlich auf dem
Platz. Okay. Die Frage hatte darauf abgezielt, weil ich gehe, also bei meinem Lieblingsverein, wie gesagt, Borussia Neunkirchen, wird das Steigerlied ja auch vorm Spiel gespielt. Also nicht direkt als letztes Lied vorm Spiel, aber es ist, glaube ich, so das drittletzte Lied oder so, was bevor das Spiel losgeht, gespielt wird. Und das ist so, also ich finde es immer noch interessant. Also ich nehme es wahr. Mit mir macht das jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil ich nie Bergmann war und das ja auch selber nie so erlebt habe. Habe auch nicht das Gefühl, dass das im Publikum jetzt wahnsinnige Emotionen hervorruft. Deswegen hätte mich interessiert, wie das eigentlich auf Schalke 04 heutzutage ist. Also ob das Lied dann immer noch irgendwie, ob man dann merkt, okay, da stehen dann doch noch relativ viele Bergmänner im Stadion, dass man dann doch noch eine gewisse Emotionalität spürt, wenn dieses Lied läuft, oder ob das auch mittlerweile eher Folklore ist als...
Ich bin ja Historikerin. Das, was ich spannend finde, ist, dass das überhaupt dieses Lied erst in den Mitte der 1990er Jahre im Stadion überhaupt auftaucht. Das ist ja nicht so, als wäre das irgendwie schon immer irgendwie gespielt worden, sondern dann, auch in diesem Moment erst, wird es gespielt, als eigentlich schon viel vorbei ist. Und wenn man nochmal, um internationalen Vergleich zu machen, wenn man halt rüberschaut nach Frankreich und zum RC Lens, das ist so ein bisschen das Argument, was Marion Fontaine auch macht, ist, dass das ist tatsächlich nur noch Folklore, weil in Lens die Zechen schon in den 1980er Jahren geschlossen haben und der Club eigentlich jetzt erst, also eigentlich 20 Jahre noch mehr später, sozusagen dieses Bergbau-Image auf einmal nutzt und die Spieler dann in das nächste Bergbaumuseum bringt, weil Zechen gibt's ja eigentlich da gar nicht mehr. Und da müssen die dorthin gehen und sich das anschauen, um diese Bergbautradition irgendwie zu fühlen. Das finde ich ganz spannend. Und die sagt halt, das ist also komplett künstlich, da ist ja gar nichts mehr von da. Also das ist auch nochmal spannend zu gucken, wie sich im Laufe der Zeit was verändert. Und das, wie man an Lens sieht, ist es eben, es kann durchaus schon nochmal Momente geben, in denen das auf einmal wichtig wird.
Ist das eigentlich ein relativ früher Zeitpunkt, wo du dich mit dieser Historie beschäftigst? Also ich kam mir jetzt so während des Gesprächs, hatte ich so das Gefühl, du bist da, glaube ich, sehr früh dran, oder? Würde man in 50 Jahren, kann das sein, dass man dann anders nochmal darüber sprechen wird?
Na klar, das ist ja immer nur eine Momentaufnahme, die man halt irgendwie macht. Also ich würde sagen, also zumindest die Befunde, die ich sozusagen je näher es an die Gegenwart hingeht, sagen kann. Also ich glaube, dass die 1990er Jahre ein besonderer Moment sind, das kann ich auch irgendwie aus dem Jahr 2024 raus sagen. Das wird vielleicht auch, mal sehen, in 20 Jahren Bestand haben. Aber sowas wie zum Beispiel, ja, die Rolle des Clubs in den letzten 4, 6 Jahren nach dem Ende des Bergbaus in Deutschland oder so, das wird sich vielleicht nochmal ändern, wenn man das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anschaut, ja.
Wäre es für dich interessant, das Ganze nochmal zu machen und insgesamt auf dem Fußball im Ruhrgebiet auszuweiten? Weil ich fände so, gerade wir hatten ja vor uns das Thema Ruhrstadion in Bochum, das fände ich ja durchaus auch spannend zu gucken, wie sind die damit umgegangen? Wie haben die das gelebt? Weil vielleicht kriegt man das bei so einem Verein wie dem VfL Bochum eben nicht ganz so nah mit wie bei dem großen, also bei dem sportlich damals sehr erfolgreichen FC Schalke 04.
Ja, auf jeden Fall. Das würde sich sicherlich lohnen. Es ist immer ein bisschen, es ist tatsächlich, wenn man über Fußball arbeitet, ich weiß nicht, ob das jemand anders schon im Podcast gesagt hat. Das ist tatsächlich auch immer, es ist gar nicht so einfach, weil das, also ne, Historiker arbeiten mit irgendwie historischen Quellen und häufig ist es eben so, dass es die gar nicht gibt. Also die Forschung, die ich jetzt gemacht habe, ich habe mir den Schalker Kreisel, das ist Mitgliedermagazin, angeschaut seit den 50er Jahren und habe daraus sozusagen die Informationen bekommen und dieses Mitgliedermagazin, das gibt es auch nur in der Geschäftsstelle vom FC Schalke 04. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass die mich da in der Corona-Pandemie einfach in ein leeres Büro gesetzt haben und ich konnte mir das alles anschauen. Also Christine Walter vom FC Schalke 04, die da Archivarin ist, hat mir das ermöglicht. Und deren Problem ist auch so ein bisschen, dass viel nicht aufbewahrt worden ist. Die Leute halt Dokumente nicht, es ist halt, ne, die haben die nicht archiviert, die sind halt einfach nicht mehr da. Also auch Spielerverträge und alles Mögliche sind nicht mehr da. Und da an sowas ranzukommen, ist gar nicht so einfach für jemanden, der da forscht. Und der FC Schalke ist ein großer, großer Verein mit einer Archivarin und einem Museum. Und wenn man, je kleiner man irgendwie geht, da kann man Glück haben, dass jemand das auf einmal gesammelt hat. Und dann ist das natürlich eine absolute Schatztruhe für eine Historikerin. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, da dran zu kommen. Und das sagen auch Leute, die ne, Sportmuseen machen zum Beispiel, wie jetzt hier in Berlin aufgebaut wird oder das Fußballmuseum in Dortmund und so weiter. Es ist schwer an Objekte, an Dokumente und so weiter zu kommen, weil es eben nicht so ist, es gibt kein Archivgesetz, wie das halt irgendwie in öffentlichen Einrichtungen, Städte und so weiter, die müssen ja ihre ganzen Papiere müssen die per Gesetz archivieren, aber ein Verein muss es nicht.
Okay. Das wäre jetzt die Frage, also das wäre mal zu den Quellen an sich, war das ist dieser Schalker Kreisel die einzige Quelle, die du nutzen konntest, oder gab es da noch mehr?
Also,
weil die Geschichten zur Stadt wirst du ja wahrscheinlich nicht aus dem Schalker Kreisel gefunden haben.
Nee, die nicht. Die kann man dann eben aus entweder eben ne, Quellen der Stadt erschließen oder eben über Zeitungsartikel, Zeitschriftenartikel, genau, sowas. Schalke 04 hat auch eine Pressesammlung, wo also jeder Zeitungsartikel, den es irgendwo in Schalke gibt, der wurde ausgeschnitten und in ein Buch geklebt. Sowas gibt es auch, genau.
Wäre die Frage, also das ist wahrscheinlich eine fiese Frage, aber das ist so ein Thema, das ich mir auch schon die ganze Zeit, aber da gibt es irgendwie, ich habe noch keinen Ansprechpartner dafür gefunden, wie Vereine heutzutage das betreiben, ihr Archiv zu pflegen, in Zeiten der Digitalisierung halt, ne? Mhm. Weil das stelle ich mir halt auch sehr, sehr spannend vor, weil es ja so viel dann mittlerweile gibt, was man irgendwie wegspeichern müsste. Hast du da Erfahrungen gemacht bei Schalke 04, wo du das so beobachten konntest, was die Jetztzeit angeht? Also könntest du dir vorstellen, dass HistorikerInnen in 50 Jahren beim FC Schalke 04 eben mehr historisches Quellenmaterial finden werden können?
Tja, das ist eine gute Frage. Also solange jemand wie die Archivarin vor Ort ist und sich darum kümmert, ja, das irgendwie aufbaut. Aber das wiederum, da sie also nicht verpflichtet sind, das zu tun, ist das auch wiederum, würde ich sagen, eine Frage, die sich auch, ja, die jetzt zum Beispiel auch, ich weiß gerade nicht, wie das aktuell in dem Club aussieht, die aber auch mit den Finanzen des Clubs steht und fällt. Ob die sich so jemanden leisten können, der das macht oder nicht, das ist ja auch keine Priorität für die. Die sind natürlich irgendwie daran interessiert, möglichst den Verein zu sanieren und zu schauen, dass es eben sportlich wieder nach oben geht.
Was müsste man tun, damit man die Vereine verpflichten könnte oder das zu einer Pflicht machen könnte, zu sagen, ihr müsst leider alles, was ihr hier produziert, an Daten sozusagen aufheben für die Nachwelt?
Das kann man gar nicht. Also dann müsste es vielleicht ein anderes Archivgesetz geben, aber es ist halt eben auch wiederum eine Frage, braucht man das alles und wer kann das eigentlich alles sammeln und speichern für eine lange Zeit? Also das sind tatsächlich so Archivfragen, die halt auch alle größeren Archive im Moment haben. Wie machen wir das mit den Daten? Wie läuft das mit der Digitalisierung? Wie können wir die langfristig auch sichern? Weil natürlich kann man alles irgendwie in eine Cloud tun, aber was machen wir mit der Cloud in 150 Jahren? Und wer kann die denn überhaupt noch lesen?
Spannende Fragen. Oh, ja, also wie gesagt, wenn da jemand von euch draußen sitzt und hier zuhört und mir dazu was erzählen kann, es würde mich sehr, 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 sehr interessieren, wie man aktuell im Bundesliga-Verein so damit umgeht, die Dinge zu sammeln und zu bewahren. Genau. Julia, ich wäre mit meinen Fragen soweit durch. Gibt es Aspekte in unserem Thema, die wir unbedingt noch besprechen sollten? Das haben wir irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube, wir sind so einmal so komplett durch, oder? So.
Naja, ich fühle mich eigentlich auf den Sonntagnachmittag noch ganz fit. Also.
Naja, man könnte jetzt immer noch mal irgendwie zu bestimmten Themen irgendwie bohren, aber da war jetzt ja auch so ein bisschen so eine historische Linie drin, oder?
Ja, genau, das definitiv. Soll das ja auch sein, damit man es ein bisschen nachvollziehen kann. Und ja. Du hast Lens angesprochen. Gibt es da Unterschiede zu dem, was im Ruhrgebiet gelaufen ist? Also jetzt mal davon ab, wie es jetzt in der Neuzeit sozusagen in Lens gehandhabt wird, wie man damit umgeht mit dieser Geschichte. Aber gibt es so grundlegend Dinge, die da anders gelaufen sind, wie vielleicht im Ruhrgebiet?
Meinst du jetzt im Strukturwandel oder mit dem Club?
Am besten in der Verbindung beides. Also beides. In der Verbindung von beiden.
Also man kann in Lens auch sehen, dass die Stadt auf einmal wichtig wird. Also in Lens ist der Club noch stärker mit der lokalen Zeche verbunden, weil zum Beispiel eben auch der Stadiongrund sozusagen gehört der Zeche. Und die Zeche zieht sich sozusagen dann mit der Deindustrialisierung immer stärker zurück. Und die Stadt springt dann ein in den 70er Jahren. Also da gab es auch so einen sozialdemokratischen Bürgermeister, André de Lelis. Das Stadion heißt jetzt auch nach ihm. Also Bollard hieß es früher nach dem Chef der Zeche. Und das heißt jetzt, glaube ich, da hat Bollard de Lelis Leben nach diesem, also was also auch wirklich lustig ist, weil es eben genau die Kombination zwischen Bergbau und Stadt ist. Ne? Also dieser Bürgermeister, der dort in den 70er Jahren dann versucht hat, den Verein für die Stadt und für die Gemeinschaft in der Stadt zu retten. Also das ist eben durchaus auch eine Parallele zu Schalke. Und dann, ja, eben auch diese, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass es eine zeitliche Verschiebung gibt. Ne? Dass halt eben in Lens die Zechen halt einfach schon früher zugemacht haben und längere Zeit eben diese Bergbautradition jetzt vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und dann wieder jetzt in den letzten 10, 15 wieder. Und dann an bestimmten, bestimmte historische, mit dem Bergbau verbundene Daten erinnert werden. Also zum Beispiel gibt es da, wird da ganz stark das Grubenunglück, jetzt muss man gerade nachschauen, wo das war.
Das heißt, du hattest ja vor uns auch von dem Grubenunglück gesprochen auf einer Schalker Zeche. Das heißt, sowas zum Beispiel findet in der Gegenwart keinen Einzug mehr. Dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagt, wenn jetzt der Todestag, also dieser Unglückstag irgendwie auf einen Spieltag fällt, dass da nochmal ein Gedenken stattfindet oder irgendwie sowas?
Auf Schalke würde ich jetzt nicht sagen, dass da jetzt zum Beispiel an dieses Grubenunglück erinnert wird. In Lens ja, also das ist das Grubenunglück von Courrières, das war 1906. Mhm. Das war das größte Grubenunglück in Europa. Und da wird jetzt dran erinnert, an den Jahrestagen tatsächlich. Und das ist auch spannend, dass das eben über 100 Jahre später nochmal auftaucht.
Interessant. Also es zeigt ja dann eigentlich, dass das dann vielleicht nicht zu Ende sein muss, diese Geschichte zwischen dem Bergbau und Schalke 04 oder überhaupt im Ruhrgebiet, sondern dass man ja dann eigentlich auch weitere Anknüpfungspunkte finden kann, die auch in die Zukunft tragen können.
Ja, und das ist eben doch, also diese Frage, was, ob das jetzt irgendwie authentisch ist oder nicht, ist vielleicht auch gar nicht wichtig, sondern vielleicht ist wichtig, dass das gemacht wird und dass das in dem Moment halt irgendwie Leute anspricht oder berührt oder genau. Das scheint noch zu funktionieren. Und was natürlich auch funktioniert, ist dieses Image als Underdog, was also beide, also Lens und Gelsenkirchen natürlich Schalke auch haben, also als ne, Arbeiterverein, dass auf Schalke eben, dass die eingetragener Verein sind, sozusagen so ein bisschen so eine, wie ist natürlich alles ein Konstrukt und so weiter, aber dass das eben, dass da eine, versucht wird, so ein bisschen so eine antikapitalistische Stimmung irgendwie reinzubekommen damit. Das ist schon interessant.
Ich mag ja, wenn HistorikerInnen ganz viel über Fußball forschen und in der Fußballgeschichte rumforschen und gerade solche Themen aufmachen wie eben deins, was ja man jetzt gar nicht so auf den ersten Blick damit verbinden würde mit Fußball. Das macht es immer ganz besonders spektakulär. Gibt es da von dir weitere Gedanken, Überlegungen in Zukunft vielleicht mal noch irgendwie thematisch eben in der Fußballforschung sozusagen tätig zu sein?
Das ist ein Thema, was mich tatsächlich nicht so richtig loslässt, weil ich immer wieder damit tatsächlich konfrontiert bin und immer wieder überlege, was man denn da halt noch machen könnte. Also das, was du vorgeschlagen hättest, man könnte sich das für verschiedene Vereine nochmal genauer anschauen, wie das im Ruhrgebiet, im Ruhrgebiet oder sonst wo, Saarland, in Lothringen, in allen möglichen Gegenden. Also es gibt ja auch, wenn man noch ein bisschen weiter guckt, ist jetzt nicht Fußball im klassischen Sinne, sondern ja, die Pittsburgh Steelers zum Beispiel, die auch irgendwie so eine Geschichte haben oder mir hat jemand auf einer Tagung, es war ein afrikanischer Forscher, dass dort es eben auch in bestimmten Regionen so ist, dass da eigentlich nicht mehr so viel ist, aber der Fußballverein, der ist noch da und dort findet man sozusagen eine Gemeinschaft. Dass das was ist, was man also durchaus nochmal als größeres Projekt anstoßen kann. Und genauso eben die Frage, was haben Emotionen mit Fußball zu tun? Da bin ich auch noch mit zwei von meinen Kollegen dran, ein Projekt umzusetzen, was sich eben mit Emotionen und Fußball beschäftigt. Oder Emotionen und Sport.
Das stelle ich mir jetzt sehr schwer vor, ehrlich gesagt, weil Fußball ist für mich ja nur Emotion. Also, sehr gut. Deswegen wüsste ich da gar nicht, wo willst du da anfangen und wo willst du da aufhören. Also das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, das da irgendwie da eine Richtung reinzubekommen.
Ja, das machen ja die Emotionshistoriker, die sich dann zum Beispiel eine Emotion raussuchen.
Was ist denn dann eine Emotion? Also ich meine, Freude ist eine Emotion. Also ist Freude eine Emotion? Also in der historischen Bewertung?
Ja klar, man kann sich das anschauen. Meine Emotion wäre sozusagen Solidarität und wie sich das verändert. Oder es könnte Trauer sein zum Beispiel, was also auch immer eine große Rolle spielt, auch in der Deindustrialisierung. Also Trauer und Fußball gibt es ja auch ein großes Projekt zu, jetzt nicht historisch, sondern eine Gruppe, die sich mit Fußball und Trauer beschäftigt. Aber kann man auch historisch machen.
Genau, die Gruppe war hier auch schon mal zu Gast. Ich glaube in Folge 50 oder so. Irgendwo da in dem Dreh rum müsst ihr einfach mal schauen. Es war Carmen zu Gast und hat darüber erzählt. Jetzt bei Solidarität und Fußball kam jetzt wieder ganz viel in den Sinn und irgendwie auch nichts. Also ich stelle mir das stelle ich mir sehr schwer vor, ehrlich gesagt. Weil ich ja Solidarität an sich mit Fußball kann man ja super beschreiben. Also ich finde, das kannst du ja immer positiv, also jeder Fußballfans sind ja eigentlich immer solidarisch zu ihrem Fußballverein. Klar, man hat auch das, wenn man nach Hause geht und mal Unmut hat, aber nichtsdestotrotz bleibt man ja solidarisch zu seinem Fußballverein. Von daher, wo will man da sozusagen das Gegenbeispiel sozusagen finden? Das stelle ich mir schwierig vor. Na gut, bei Austria Salzburg vielleicht, ja, da könnte man, ja, okay.
Man kann doch durchaus ja ein kritischer Fan seinem Verein gegenüber sein.
Ja, bin ich, aber deswegen wäre ich ja trotzdem solidarisch, immer. Also ich würde auch sagen, selbst Kreisliga B werde ich noch hingehen, weil es bleibt ja der Fußballverein, auch wenn man vielleicht die Protagonisten und das Verhalten derer nicht unbedingt zu schätzen, ich eher so schätzen mag, aber nichtsdestotrotz. Ne? Also, ja, aber ja. Mach du mal.
Ja, das ist schon spannend, was zum Beispiel auch Siege oder Niederlagen bedeuten. Ne? Also wie oft, also in diesen Fußballvereinen zum Beispiel, ist es auch bei Lens und bei Gelsenkirchen, ist es natürlich auch so, was eigentlich, ne, was Erfolge und Misserfolge tun. Also bei beiden Vereinen ist es so, dass zur Zeit der Deindustrialisierung, die ja eben auf einmal besondere Erfolge einfahren, also Schalke 1997 UEFA Cup Sieger, in Lens, die gewinnen, ich glaube, 98 die Meisterschaft. Mhm. Und das sind also so besondere Momente, wo also der Underdog auf einmal aus dem Nichts was gewinnt, was Wichtiges gewinnt. Und das, also die Emotionen, die positiven Emotionen, die das auslöst und eben auch dann auf die Städte ausstrahlt, auf die, ja, auch vielleicht das, dieses negative Image in einem gewissen Sinne ein bisschen nivelliert. Das ist schon wahnsinnig spannend, finde ich. Umgekehrt, wenn die immer nur verlieren und immer nur absteigen, was macht das dann eigentlich mit dem Verein? Was macht das mit der Region? Also das spielt schon eine Rolle. Also diese Momente, Schalke Meister der Herzen 2001, das ist, ne, wir sind gerade eben dran vorbeigeschrappt, aber eigentlich waren sie doch gut und das passt dann aber dann doch irgendwie wieder zu diesem Misserfolg, den sie vielleicht dann doch irgendwie gerade erfahren mit dem Schließen der Zechen und so weiter. Also das ist schon, ja, das ist eine spannende Frage auf jeden Fall.
Auf jeden Fall merkt man deine Begeisterung beim Thema. Finde ich sehr, sehr gut. Also.
Und ich arbeite da jetzt ja schon relativ lange zu und die ist ungebrochen.
Also, du bist hier wieder ganz, ganz herzlich eingeladen, wenn es da mal was zu berichten gibt. Sehr, 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 sehr gerne, weil wie du siehst, für mich ist das gerade, ich sitze gerade da, denke ganz viel drüber nach und ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, da irgendwie Richtlinie reinzubekommen in so ein Thema.
Ja, aber mich würde umgekehrt eben auch interessieren, wie das Saarland das macht. Es gibt nämlich tatsächlich auch einen, in den 50er Jahren, glaube ich, war das schon, da spielt der Schalke, Lens und ich glaube Saarbrücken gegeneinander in so einem Bergbau-Cup. Also auch so eine Dreiecksverbindung da irgendwie aufgemacht wird. Finde ich auch sehr interessant. Mhm.
Da habe ich ja noch gar nicht von gehört. Okay. Werde ich mal nachforschen.
Ja.
Vor allem, warum Saarbrücken? Die haben mit Bergbau ja nun gar nichts zu tun. Hätte es andere Vereine gegeben, aber.
Ja, aus Saarbrücken. Wahrscheinlich, weil es aber auch der größte Verein war, oder? Also, die waren ja auch.
Welcher hoch. Zeit, von welchem Jahrzehnt reden wir?
50er. Wie bitte? 50er Jahre.
50er, na, da würde ich die Borussia schon eher kröten. Ja, Anfang der 50er noch Saarbrücken, aber dann spätestens ab Mitte der 50er wäre Borussia Neunkirchen schon der größere Verein.
Aber da gab es doch auch eine Geschichte, das Saarland war ja auch Saarstaat in der Zeit. Mhm. Und eine Begründung, wieso sie jetzt nicht weiter Saarstaat waren oder sogar vermeintlich nach Richtung Frankreich gegangen sind, war, dass sie es nicht hätten ertragen können, dass Saarbrücken auf einmal in der französischen Liga spielt.
Saarbrücken hat ja mal in der französischen Liga gespielt. Die wurden eingestuft in jener Zeit, von der du gerade erzählst, wurden sie eingestuft in die Division 2, sind dort aber Meister geworden, hätten eigentlich aufsteigen müssen. Und da hat man sie aus dem Spielbetrieb wieder rausgeschmissen.
Ja.
Weil, ja, das kann Frankreich. Frankreich und Deutschland haben ein besonderes Verhältnis. Das muss ich dir ja nicht erzählen. Und im Saargebiet ist das nochmal ganz besonders, glaube ich.
Ja. Ist das nochmal so eine sehr spannende Geschichte. Also ich würde auch gern was dazu lernen, was wie Fußball und Deindustrialisierung sagt, wie ob es da nicht auch noch eine Geschichte zu erzählen gibt, nicht nur im Ruhrgebiet oder in Nordfrankreich.
Also da kenne ich leider niemanden, aber zur Saarstartzeit werden wir vielleicht in ein paar Wochen was hören. Da wird Bernd Reichelt, auch ein Historiker, der hier die eine oder andere Text und Arbeit schon veröffentlicht hat, zu Gast sein. Und ein bisschen werden wir anfangen in der NS-Zeit, weil da gab es ja auch schon diese Heim-ins-Reich-Nummer. Ja. Und genau, die Saarstartzeit ist dann nochmal ein besonderer, die wir beleuchten wollen. Mit Fußball halt, ne? Genau. Insofern, da wirst du zumindest dazu was hören. Aber zu dem anderen Thema wüsste ich jetzt keinen Experten. Aber vielleicht.
Das ist ja spannend.
Ja, das ist momentan sehr umtriebig an der Uni Saarland. Da werden gerade einige Projekte vorangetrieben.
Ja.
Ja, genau. Da wird es also gerade von Herrn Didion, also Philipp Didion und Dietmar, ach, wie heißt der denn?
Düser.
Wie bitte?
Düser.
Genau, danke, danke, danke. Das ist nämlich der Doktorvater von Bernd Reichelt und von Philipp Didion. Genau, und er ist ja sehr, sehr, ja, der treibt das ganz schön voran, was diese Themen angeht. Von daher bin ich gespannt, was da noch nächster Zeit erscheint. Genau. Aber wie gesagt, jetzt freue ich mich sehr, dass du da in Emotionen und Fußball machst. Ich bin gespannt, was da am Schluss bei rauskommt.
Emotionen und Sport ist es und Fußball ist sozusagen ein Teil davon, ja.
Na, wir reden dann über die Emotionen und den Fußball, wenn du mal soweit bist. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, 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 ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu Gast gewesen zu sein.
Ganz ich habe zu danken. Es hat großen Spaß gemacht.
Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, auf Spotify kann man kommentieren, da freut man sich immer drüber. Apple-Rezension auch immer gerne, gerne gesehen. Ansonsten gerne weiterempfehlen, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch im Bekannten- und Freundeskreis. Alles das hilft, dass dieser Podcast sich noch ein bisschen weiter verbreitet und die Themen eben noch mehr Menschen finden. Und zum Schluss noch der Hinweis, ihr könnt diesem Podcast auch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen, wenn ihr wollt. Wir haben die kleinen Pakete wieder aufgelegt. Das heißt, wenn ihr mithelfen wollt, dass auch 2025 dieser Kanal oder diese Frequenz dauerhaft belebt wird, dann könnt ihr darüber nachdenken, mitzuhelfen. Alle Möglichkeiten dazu findet ihr auf fußballfrequenz.de/unterstützen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Ganz, ganz herzlichen Dank, die UnterstützerInnen, denen wünsche ich jetzt schon mal einen schönen ersten Advent. Alle anderen werden es danach hören. Und nichtsdestotrotz wünsche ich euch natürlich auch eine schöne Adventszeit, wobei wir uns schon bald wieder hören werden, denn wenn ihr die Podcast-Folge hört, könnte es sein, dass ich gerade mit Hardy und mit Paul zusammensitze und eine neue Folge zum Thema Luxemburg aufnehme. Und auch das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich deep. In diesem Sinne, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, macht es gut.